Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, dein Leben, Mittelpunkt in meinem Herzen. Wir stehen immer wieder in der Gefahr, diesen Mittelpunkt aus unserem Leben zu verlassen. Und es gibt eigentlich zwei Seiten, auf denen wir im Wesentlichen vom Pferd fallen können, um es mal in diesem Bild auszudrücken. Die eine Seite ist die, dass ich mich immer wieder frage, reicht das, was ich tue, um von Gott angenommen zu sein? Reicht das, was ich tue, um von Gott angenommen zu sein? Und ich weiß, ihr wisst alle theoretisch, dass es niemals reichen kann. Aber ich weiß, dass viele von uns diese Frage bewegt und mich auch von Zeit zu Zeit, dass ich mir die Frage stelle, reicht es wirklich, was ich tue? Andere würden direkt sagen, du weißt doch, es ist alles Gnade. Und damit kommen wir zur anderen Seite, auf der wir vom Pferd fallen können. Wenn doch alles Gnade ist, warum dann die ganze Anstrengung, uns noch nach dem zu richten, was Gott von uns will? Die andere Seite vom Pferd ist die, dass wir uns gar nicht mehr nach Gottes Willen ausrichten und dass wir darauf vertrauen, alles ist Gnade. Beiden Haltungen setzt die Bergpredigt einen ganz starken Punkt entgegen. Und einen Teil dieser Bergpredigt wollen wir uns heute Morgen etwas genauer anschauen. Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, weil uns den ganzen Sommer über die Bergpredigt beschäftigen wird, auch einige einleitende Dinge zur Bergpredigt zu sagen. Die Bergpredigt, so bezeichnet man den Abschnitt im Matthäusevangelium, Kapitel 5 bis 7. Es ist die längste uns überlieferte Predigt von Jesus, die Jesus, wie Damaris schon am Anfang sagt, am Anfang seines öffentlichen Auftretens, direkt nach seiner Taufe, gehalten hat. Auch unter Leuten, die mit Jesus gar nichts zu tun haben, wird die Bergpredigt als enorm hoher ethischer Anspruch, als enorm qualitativ hochwertige Ethik angesehen. Die Bergpredigt ist sogar vielen bekannt, zumindest die Sprache der Bergpredigt, weil sich viele Ausdrucksweisen der Bergpredigt, viele Formulierungen, vor allem durch die Lutherbibel, in unsere deutsche Sprache als Redewendungen eingeschlichen haben. Ich nenne mal einige, die euch sicherlich bekannt sind. Da ist die Rede vom Salz der Erde. Da ist die Rede von sein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Da ist die Rede vom Tüpfelchen auf dem I. Reden wir davon, etwas auszuposaunen. Da reden wir davon, etwas im stillen Kämmerlein zu tun. Wir kennen den Ausdruck schnöder Mammon. Wir kennen den Ausdruck, zwei Herren zu dienen. Wir kennen den Ausdruck, den Balken im eigenen Auge nicht zu sehen. Wir kennen auch den Ausdruck, Perlen vor die Säue zu werfen. Oder wir kennen den Ausdruck, ein Wolf im Schafspelz zu sein. All das sind Formulierungen, die aus der Bergpredigt stammen und die sich in unsere deutsche Sprache, in unseren deutschen Sprachgebrauch überliefert haben, vor allem durch die Lutherbibel. Wer nachlesen möchte, wo die herkommen, ich habe auf den Stehtischen einen Zettel mit einleitenden Informationen zur Bergpredigt, wo unter anderem auch diese Dinge vorkommen, aber auch Dinge, die in der Predigt vorkommen, ihr nochmal in Ruhe nachlesen könnt, diese weißen Zettel auf den Stehtischen, da könnt ihr es nachlesen, was diese Redewendungen im Einzelnen bedeuten und auf welche Stellen der Bergpredigt sie zurückgehen. Also die Bergpredigt hat eine enorme Wirkung gehabt, die Jesus vor 2000 Jahren gehalten hat. Worum geht's in der Bergpredigt? Ein kurzer Überblick. Ich habe einfach die Überschriften aus der Lutherbibel mal abgedruckt. Zunächst die bekannten oder vielen bekannten Seligpreisungen, mit denen die Bergpredigt beginnt. Dann die Jünger als Salz und Licht. Jesu Stellung zum Gesetz, das ist der Abschnitt, um den es heute geht. Dann geht es um einzelne Fragen. Es geht ums Töten, ums Ehebrechen, ums Schwören, ums Vergelten, um Feindesliebe, ums Almosen geben, ums Beten. Hier finden wir auch das bekannte Vater Unser. Es geht ums Fasten, ums Schätze sammeln und Sorgen, ums Richten, um die Zuversicht beim Beten, um die goldene Regel, die auch allgemein bekannt ist, nicht unbedingt in der Fassung der Bergpredigt, aber auch durch die Bergpredigt an Bekanntheit gewonnen hat. Es geht um die Warnung vor falschen Propheten und es geht um den Hausbau. Etliche dieser Themen, also um den Hausbau im übertragenen Sinn, das Haus auf dem Fels und das Haus auf dem Sand, es geht, viele dieser Themen werden uns in den nächsten Wochen im Einzelnen noch beschäftigen. Aber das ist so ganz grob mal der Inhalt, um den es in der Bergpredigt geht. Heute soll uns ein Abschnitt beschäftigen, in dem Jesus deutlich macht, welche Rolle das Alte Testament spielt, wie er zum Alten Testament steht und wie wir zum Alten Testament stehen sollten. Und ich glaube, dass es sich hierbei um einen Kerntext der Bergpredigt handelt, der ganz entscheidend ist, wie wir die Bergpredigt verstehen. Ich lese diesen Abschnitt vor. Er steht in Matthäus 5, Vers 17 bis 20. Da sagt Jesus: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote, und wäre es das Geringste, für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Das sind zugegebenermaßen harte Worte. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitete, fiel mir ein, dass ich als kleiner Junge den Traum hatte, Erfinder zu werden. Und ich habe mir viele Dinge ausgedacht, die man so verwirklichen könnte. Und eine Erfindung, ich habe inzwischen festgestellt, dass noch andere auf die gleiche Idee gekommen waren, hat damit zu tun, wie man ein Pferd dazu bekommen kann, ohne Pause möglichst schnell zu laufen. Ich habe es mal versucht aufzuzeichnen. Man bindet diesem Pferd so eine Art Angel auf den Nacken und vorne hängt ein Sack mit Hafer. Das Pferd versucht, diesen Sack mit Hafer zu erreichen und rennt deswegen immer schneller und hört nicht auf. Aber der Haken an der Sache ist, es wird diesen Sack mit Hafer nie erreichen. Eine kurze Zwischenbemerkung für alle Tierliebhaber. Ich habe das nie ausprobiert. Also es war nur eine Idee. Ich habe den Eindruck, wenn wir einen solchen Abschnitt aus der Bergpredigt lesen, dass wir den Gedanken haben könnten, dass Jesus genauso mit uns umgeht. Er stellt uns hier ein Ideal vor Augen, das wir nie erreichen werden. Und wir strengen uns an und strengen uns an. Wir laufen immer schneller und wir werden nie an diesem Ziel ankommen. Ist es das, was Jesus möchte? In den 2000 Jahren, seitdem Jesus diese Predigt gehalten hat, hat es viele Ansätze gegeben, die Bergpredigt zu verstehen. Und ich möchte einen ganz kurzen Überblick geben, bevor wir uns dann dem Abschnitt widmen, den ich gerade vorgelesen habe. Manche sagen, die Bergpredigt verdeutlicht lediglich, dass der Mensch am Gesetz scheitert. Was ist das für ein Anspruch? Wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, dann werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ja, das kann doch keiner, wenn die es nicht geschafft haben. Und man bekommt den Eindruck, dass Jesus hier so einen Sack Hafer uns, vielleicht gibt's auch irgendwas Appetitlicheres für uns Menschen, vor Augen hält, dem wir nachlaufen und den wir aber nie erreichen werden. Möchte Jesus, dass wir einknicken, dass wir unsere Sündhaftigkeit erkennen und vor ihm niederfallen und sagen, okay, ich schaff's nicht. Dem steht entgegen, dass Jesus tatsächlich in der Bergpredigt äußert, dass er erwartet, dass das getan wird, was er sagt. Also Jesus möchte uns nicht nur ein unerreichbares Ideal vor Augen führen, sondern er erwartet tatsächlich, dass wir das tun, was er sagt. Wer soll das denn tun? Manche haben gedacht, Jesus gibt hier allgemeingültige Anweisungen, die auch in der Politik gelten. Ja, aber was passiert denn in Hamburg beim G20-Gipfel, wenn die Polizei den Demonstranten oder den Terroristen die andere Wange hinhält, wenn sie irgendwas tun? Das funktioniert ja nicht irgendwie. Das hat man auch relativ schnell erkannt. Das heißt, offensichtlich gibt Jesus hier Anweisungen, die für die Gemeinde gelten und nicht allgemeingültig sind. Und dennoch heißt es ja in der Bergpredigt, dass Nachfolger Jesu ihr Licht leuchten lassen sollen vor der Welt. Das heißt, sie sollen auch in der Welt so leben, dass andere die guten Werke, die guten Taten sehen. Also es ist beides drin, aber man kann sicherlich nicht die Bergpredigt in ein Regierungsprogramm umwandeln und das eins zu eins umsetzen. Jesus redet ja auch in erster Linie zu seinen Jüngern. Das steht ganz am Anfang der Bergpredigt. Eine andere Auffassung ist die, und das ist die dritte Variante jetzt, Jesus gibt Anweisungen, die nur innerhalb der Gemeinde gelten. Und hier gibt es unterschiedliche Auffassungen. In der katholischen Kirche hat man lange Zeit gelehrt, dass es hier sich um Anweisungen handelt für fortgeschrittene Christen, um eine höhere Vollkommenheit zu erlangen. In dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, könnte man das so verstehen. Ja, wer das tut und die Menschen lehrt, der wird groß geachtet werden im Reich der Himmel oder im Himmelreich. Und wer das ignoriert, der wird der Geringste sein. Also es geht ja hier um Größe und Geringsein. Also was sind es hier Anweisungen nur für Fortgeschrittene, um eine höhere Vollkommenheit zu erlangen? Aber das widerspricht der Gesamtaussage der Bergpredigt, wo Anweisungen gegeben sind, die für alle Glaubenden gelten. Und das ist der letzte Punkt für alle Glaubenden. Das entspricht wohl am ehesten der Gesamtaussage der Bergpredigt. Das heißt, die Bergpredigt gilt dir und mir, gilt uns, heute Morgen auch 2000 Jahre, nachdem sie gehalten wurde. Was ist die Bergpredigt? Ich glaube, dass ein Zitat aus dem Lexikon zur Bibel es relativ gut trifft. Es heißt dort, die Bergpredigt ist nichts anderes als das Grundgesetz der Königsherrschaft Christi, die schon heute in den Kindern des Lichts angebrochen ist und einst weltweit vollendet werden wird. Ja, die Bergpredigt ist ein Regierungsprogramm, aber kein weltliches Regierungsprogramm, sondern das Regierungsprogramm, das Grundgesetz der Königsherrschaft Christi, die schon begonnen hat, so hat Jesus seine erste Predigt begonnen. Nachdem er getauft war, ist er umhergezogen und hat gesagt, kehrt um, denn die Königsherrschaft Gottes ist nahe gekommen. Und sie hat schon begonnen in den Menschen, die Christus begegnet sind, die ihn zum Mittelpunkt ihres Lebens gemacht haben. Und eines Tages wird dieses Grundgesetz weltweit vollendet werden. Ich möchte jetzt auf den Abschnitt zurückkommen, den ich zu Anfang gelesen habe. Und ich möchte anhand dieses Abschnitts gerne drei kurze Punkte mit euch betrachten, die dort deutlich werden. Der erste Punkt, Jesus erfüllt das Alte Testament. Der zweite Punkt, das Alte Testament bleibt weiter gültig. Und der dritte Punkt, nur wer absolut gerecht ist, kommt ins Himmelreich. Das sind die drei Aspekte, die in diesem Abschnitt aus Matthäus 5, Vers 17 bis 20 deutlich werden. Kommen wir zum ersten Punkt. Jesus erfüllt das Alte Testament. Jesus sagt ja, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Offensichtlich möchte Jesus der falschen Anschuldigung vorbeugen oder begegnen. Wir wissen nicht, ob ihm das vorgeworfen wurde, schon zu dem Zeitpunkt, dass er jetzt etwas völlig Neues bringt, was das Alte Testament außer Kraft setzt. Wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, dann nimmt er damit die Sprache des Alten Testaments auf, denn dort wird an vielen Stellen einer vorhergesagt, der kommen wird. ganz bekanntes Wort aus 5. Mose 18, was Mose sagt: Einen Propheten wie mich wird der Herr senden, auf ihn sollt ihr hören. Das heißt, jemand, der eine neue Offenbarung bringt, wird kommen und er wird in direkten Verbindung zum Gesetz von Mose, zu der Offenbarung, die Mose bekommen hat, gestellt. Hier stellt sich Jesus auf diesen Berg und er bringt diese neue Offenbarung. Aber er beugt direkt dem Verdacht vor, dass diese neue Offenbarung alles, was vorher war, wegstreicht. Jesus sagt, das ist es nicht. Ich bin nicht gekommen, das außer Kraft zu setzen, sondern um es zu erfüllen. Wenn hier von Gesetz und Propheten die Rede ist, dann ist das in der Sprache der damaligen Zeit eine Zusammenfassung des gesamten Alten Testaments. Man konnte auch von Gesetz, Propheten und Psalmen oder Gesetz, Propheten und Schriften oder nur vom Gesetz reden, wenn man das Alte Testament meinte. Was heißt es, wenn Jesus hier sagt, ich bin gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen? Zunächst mal bedeutet das, Jesus erfüllt die Prophetien aus dem Alten Testament. Und gerade Matthäus, wenn man das Matthäus-Evangelium durchliest, dann wird man fast müde daran, dass es immer wieder heißt, damit erfüllt wird, was durch den Propheten gesagt wird. Und dann kommt ein Zitat aus dem Alten Testament. Matthäus macht immer wieder deutlich, das, was hier geschieht, ist bereits im Alten Testament vorhergesagt. Jesus erfüllt die Prophetien des Alten Testaments. Und es sind nicht nur Worte, die für die Zukunft vorausgesagt werden, sondern auch Ereignisse, die sich in Jesus neu erfüllen. Zum Beispiel, als Jesus mit seinen Eltern nach Ägypten flieht und dann wieder zurückkommt, heißt es auch, damit erfüllt wird, einen Sohn habe ich aus Ägypten zurückgeholt. Und das ist eigentlich im Alten Testament ein Wort, das über das Volk Israel gesagt wird. Also auch geschichtliche Ereignisse, die Israel erlebt hat, werden in Jesus neu erfüllt. Jesus identifiziert sich mit seinem Volk, mit dem Volk Israel. Es wird vorhergesagt, die Umstände der Geburt, eine Jungfrau wird schwanger werden. Es wird vorhergesagt, dass Jesus nach Ägypten kommt. Es erfüllt sich der Kindermord in Bethlehem. Es erfüllt sich, dass Jesus in Nazareth wohnt, dass Jesus später in Kapernaum wohnt und dort tätig wird. Es ist schon vorhergesagt, dass Jesus Kranke heilt. Es ist vorhergesagt, dass Jesus nicht großspurig auftritt, sondern eher die Leute dazu auffordert, geheim zu halten, dass er der Messias ist. Es wird vorhergesagt, dass er abgelehnt wird. Es wird vorhergesagt, dass er in Gleichnissen redet. Es wird vorhergesagt, dass er nach Jerusalem einzieht. Es wird vorhergesagt, dass er gefangen genommen und getötet wird. Und es wird vorhergesagt, dass er durch einen seiner Freunde, durch Judas, verraten wird und wie Judas ein Ende findet. All das erfüllt sich im Leben und im Wirken von Jesus Christus. Jesus erfüllt die Prophetien des Alten Testaments. Und wenn wir die anderen Evangelien dazu nehmen, dann sehen wir noch viel mehr, welche Prophetien sich in Jesus erfüllen. Aber es geht noch weiter. Jesus erfüllt auch den Willen Gottes aus dem Alten Testament. Jesus ist derjenige, der absolut so lebte, wie Gott sich das gedacht hat. Er ist der einzige Mensch, der absolut nach Gottes Willen lebte, ja der Gottes Willen, der sich im Alten Testament offenbart, erfüllt. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, wird zweimal gesagt, einmal bei der Taufe und einmal auf dem Berg der Verklärung, wo dann hinzugefügt wird, auf ihn sollt ihr hören. Jesus erfüllt die Forderungen des Alten Testaments. Er ist der Mensch, der als einziger so lebte, wie es Gottes Willen absolut entspricht. Aber dieses Erfüllen hat noch einen weiteren Aspekt. Jesus macht das Alte Testament voll. Er bringt es zu seiner ganzen Fülle. Das heißt, er erklärt endgültig den Sinn des Alten Testaments. Und deswegen ist es so wichtig, was Mose schon in 5. Mose 18 sagt: Einen Propheten wie mich wird der Herr senden, ihn sollt ihr hören. Das, was Jesus sagt, ist das endgültige Wort, der endgültige Abschluss dessen, was im Alten Testament gesagt wird. Er macht das Alte Testament vollständig. Das wird in Hebräer 1, Vers 1 bis 3 zum Ausdruck gebracht, wo gesagt wird, dass Gott auf ganz unterschiedliche Weise geredet hat. und dann am Ende der Tage durch seinen Sohn das letzte Wort gesprochen hat. Was heißt denn das jetzt, dass Jesus das Alte Testament erfüllt? Was heißt das für uns, dass das Alte Testament weiter gültig ist? Müssen wir jetzt wieder einen Tempel bauen? Müssen wir wieder zum Tempel und dort Opfer darbringen, um Sühnung für unsere Sünde zu erwirken? Im Hebräerbrief wird deutlich, dass dieser ganze Opferdienst eine Vorschattung dessen war, was Jesus getan hat. Er hat das ein für allemal gültige Opfer gebracht. Und weil die Forderungen des Gesetzes, was das Opfer, was die Sühnung von Sünde betrifft, in Jesus sich erfüllt haben, brauchen wir diese Forderung nicht mehr zu erfüllen. Ja, es wird sogar deutlich, dass das Blut von Stieren und Böcken niemals Sünde zunichte machen kann, sondern dass das, was im Alten Testament angeordnet war, erst dann wirksam wird und erst dadurch wirksam wird, dass Jesus dieses ein für allemal geschehene Opfer gebracht hat. Jesus wird einmal zur Rede gestellt bezüglich der Speisegebote und der Reinheit und des Händewaschens. Und Jesus macht deutlich, diese Reinheitsgebote aus dem Alten Testament, die betreffen die äußere Reinheit, aber was eigentlich dahinter steckt, ist doch, dass wir von innen rein werden. Und Jesus sagt zu seinen eigenen Jüngern, ich mache euch rein, ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch geredet habe. Das heißt, diese äußere Reinheit ist nicht das, wo es letztlich drauf ankommt, sondern innere Reinheit ist das, worauf die ganzen Reinheitsvorschriften des Alten Testaments hinweisen und die in Jesus erfüllt werden. Das Sabbatgebot, Jesus wird mehrfach darauf angesprochen und Jesus macht deutlich, der Sabbat ist doch nicht dazu da, dass man sich sklavisch daran hält und abchecken kann, okay, ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht gemacht, so fromm bin ich Gott. Sondern der Sabbat ist doch dazu da, dass Menschen etwas Gutes getan wird. Gott gönnt euch den freien Tag, damit ihr etwas Gutes habt. Jesus macht in seinen Lehren deutlich, es geht nicht um äußeres Befolgen eines Regelkatalogs, sondern es geht um das Herz. Und er macht deutlich in diesem Zusammenhang, das Alte Testament bleibt weiterhin gültig. Dadurch, dass Jesus das Alte Testament erfüllt, wird es nicht für ungültig erklärt. Und ich gebe zu, ich habe Anfang des Jahres angefangen, die Bibel nochmal von vorne bis hinten durchzulesen. Bei manchen Stellen frage ich mich auch, was hat mir das zu sagen? Aber was zunächst einmal deutlich wird, ist doch, wie Jesus das Alte Testament sieht. Jesus macht hier deutlich, ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Jesus macht deutlich, dass selbst der kleinste Buchstabe, ja sogar ein Häkchen am Buchstaben, mit dem man im Hebräischen die Buchstaben unterscheidet, vielleicht vergleichbar mit dem P und dem B in unserem Alphabet, wo nur ein einziger Bogen den Unterschied macht, oder dem kleinen L und dem I, wo dieser Punkt den Unterschied macht. Das Kleinste ist von Gott, von Gottes Autorität besetzt. Keiner hat das Recht, irgendetwas davon wegzunehmen. Was Jesus hier deutlich macht, ist letzten Endes, die Bibel, die den damaligen Christen, den damaligen Juden vorlag, das Alte Testament, ist Gottes Wort. Nicht nur Teile davon, sondern jeder kleinste Buchstabe ist von Gott eingegeben. Nichts anderes macht Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 16 deutlich. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Und wir haben nicht das Recht, irgendetwas wegzunehmen. Was machen wir jetzt mit den ganzen Vorschriften für die Heiligkeit, die in 3. Mose 19 genannt werden? Wir können sie gar nicht befolgen. Und an manchen Stellen wird deutlich, wir müssen sie auch gar nicht befolgen im Neuen Testament. Aber sie werden damit nicht ungültig, denn sie drücken etwas aus von der Heiligkeit Gottes. Und selbst im Neuen Testament wird dieser Anspruch aus 3. Buch Mose ich bin heilig, deswegen sollt ihr heilig sein, wiederholt für Christen. Gott ist heilig und diese Heiligkeit Gottes wird im Alten Testament in unvergleichlicher Weise beschrieben. Jesus hat das Alte Testament erfüllt, aber er hat es nicht für ungültig erklärt. Er sagt, Himmel und Erde werden nicht vergehen, oder bevor die nicht vergehen, wird kein einziger Buchstabe, nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Gottes Wort ist nicht irgendein Roman, Gottes Wort ist nicht irgendein Regelbuch, sondern Gottes Wort ist ein lebendiges Wort, das sich erfüllt. Es hat Wirkung. Jesaja drückt es so aus in Jesaja 59 ist es, wo er sagt, mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, wozu ich es gesandt habe. Jesaja 59, Vers 8. Gottes Wort wirkt. Und deswegen ist es nicht ein Buch unter vielen anderen, sondern es ist das Wort Gottes. Und Jesus warnt, er sagt, wer darum eines dieser Gebote und wer es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Ja, was ist dann mit einem Paulus, der im Galaterbrief sich dagegen wendet, dass Christen das volle Gesetz befolgen müssen? Was ist dann mit den Aposteln, die in Apostelgeschichte 15 entscheiden, dass Christen nur einen ganz geringen Teil, nämlich das Nötigste, was nötig ist, um als Juden und Christen in der Gemeinde zusammenleben zu können, befolgen müssen? Sie folgen dem, wie Jesus das Gesetz voll gemacht hat, wie Jesus das Gesetz erklärt hat. Jesus hat deutlich gemacht, was das Gesetz eigentlich bedeutet. Er hat bestimmte Dinge für schon erfüllt erklärt. Und dadurch sind sie für uns nicht mehr als Vorschrift verbindlich, aber sie gelten weiterhin, weil sie etwas von Gottes Anspruch und Gottes Willen, Offenbarung und die Prinzipien, die dahinter stecken, die sind für uns weiterhin gültig. Hier ist die Rede von dem kleinsten Gebot, das geringste. Jesus wurde ja mal gefragt, was ist denn das größte Gebot? Und er sagt, das größte Gebot ist, du sollst Gott, den Herrn, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Und das zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, meint Jesus jetzt, dass das Einzige ist, was noch gilt? Nein, sondern er sagt, diese beiden Gebote fassen alles zusammen, was im Gesetz und den Propheten steht, an Vorschriften. Das heißt, Jesus macht deutlich, der eigentliche Sinn aller Regeln und Vorschriften im Alten Testament ist, die Liebe zu Gott zum Ausdruck zu bringen und die Liebe zum Nächsten zum Ausdruck zu bringen, zu meinem Mitmenschen. Und er erklärt das andere nicht für ungültig, aber er erklärt den Sinn davon. Und er sagt, es ist am größten, weil es als Prinzip über allen anderen Geboten steht. Jesus macht also deutlich, es geht nicht um äußeres Befolgen eines Regelkatalogs, sondern es geht um das Herz. Und es geht einmal darum, die Dinge selber umzusetzen, so wie Jesus sie erfüllt, wie Jesus sie erklärt hat. Das Alte Testament in der Anweisung durch Jesus, aber es geht auch darum, wie wir Dinge vermitteln, wie wir andere lehren. Und das war ja eine ganz zentrale Aufgabe, die die Jünger am Ende des Matthäusevangeliums bekommen, alles zu lehren, was Jesus sie gelehrt hatte, alles weiterzugeben, was Jesus sie gelehrt hatte. Wir kommen zur dritten Aussage in diesem Abschnitt und die ist nun wirklich herausfordernd. Nur wer absolut gerecht ist, kommt ins Himmelreich. Jesus drückt es so aus, denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer waren das Paradebeispiel für gerechtes Leben. Die Pharisäer hatten sich zum Ziel gesetzt, dass alle Israeliten an einem Tag zugleich das Gesetz in vollkommener Weise für einen einzigen Tag halten und sind davon ausgegangen, wenn uns das gelingt, dann kommt der von Gott verheißene Messias. Und sie haben sich bemüht, auch die Anweisungen, die keiner so richtig einhalten konnte, weil das im Leben zum Neuen Testament gar nicht mehr möglich war, so umzudeuten, dass es dann doch möglich war, ihnen zu folgen. Also die Schriftgelehrten und Pharisäer waren das Beispiel, wenn man deutlich machen wollte, was es bedeutete, gerecht zu leben. Jesus entlarvt die Schriftgelehrten und Pharisäer, ist total interessant, müsst ihr mal lesen, Matthäus 23, indem er ihnen deutlich macht, ja, ihr befolgt das Äußere des Gesetzes, aber eure Herzen sind nicht dabei. Und auch hier wird deutlich, es kommt nicht auf das äußere Einhalten an, das ist wichtig, sagt Jesus, aber es kommt auf das Herz an, was dahinter steckt. Gott möchte eure Herzen verändern und nicht in erster Linie euer äußeres Handeln. Das kommt durch ein verändertes Herz. Wenn Jesus hier sagt, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann macht er deutlich, bisher konnte noch keiner in Gottes Reich, in das Himmelreich kommen, denn keiner hat es je geschafft, gerechter zu leben als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Die Frage, die sich uns am Ende dieses Abschnitts stellt, wie ist es dann möglich, dass man ins Himmelreich kommt? Wenn es so hart ist, wenn die Bedingungen dafür so hart sind, wie kann es dann jemals möglich sein, ins Himmelreich zu kommen? Möchte uns Jesus etwa doch nur diesen Sack Hafer vor Augen halten und uns deutlich machen, seht ihr schafft sowieso nicht? Ich glaube nicht, dass Jesus das möchte. Ich muss mal gerade hier so ein bisschen sortieren. Entschuldigt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Bergpredigt und auch diesen Einzelabschnitt aus der Bergpredigt im Gesamtzusammenhang des Matthäusevangeliums lesen. Und da ist schon so einiges gesagt worden, bevor die Bergpredigt in Matthäus 5 einsetzt. Ganz am Anfang von Matthäus 5 kommen die Seligpreisungen und die erste Seligpreisung wird in Matthäus 5, Vers 3 genannt. Da sagt Jesus, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ja, was denn nun? Nur wer absolut gerecht ist, kommt ins Himmelreich oder wer arm vor Gott ist? Das scheint sich ja zu widersprechen. Und diese Spannung, die ist tatsächlich in der Bergpredigt da. Am Anfang werden alle glücklich gepriesen, die arm vor Gott sind, weil ihnen das Himmelreich gehört. Matthäus 18, Vers 3, wir haben es vorhin im Kinderlied am Anfang gesungen, sagt Jesus, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Was an beiden Stellen gesagt wird, liebe Leute, ihr könnt nur mit leeren Händen zu Gott kommen, um ins Himmelreich zu kommen. Ihr könnt Gott nichts vorweisen. Ihr könnt noch so viel tun. Ihr müsst davon umkehren und mit leeren Händen, bettelarm, nichts habend wie ein kleines Kind vor Gott treten und nur so werdet ihr ins Himmelreich kommen. Wie ist das zu vereinen mit der Aussage aus Matthäus 5, Vers 20, dass nur der, der absolut gerecht ist, ins Himmelreich kommt? Da müssen wir noch ein Stück zurück in Kapitel 3 und zwar heißt es da in Matthäus 3, Vers 11, als Johannes der Täufer Jesus ankündigt, er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Hier wird vorhergesagt, dass Jesus etwas schaffen wird, etwas Übernatürliches. Und zwar wird er den Heiligen Geist ausgießen. Taufen hat etwas zu tun mit Reinigen. Ihr werdet gereinigt werden durch den Heiligen Geist. Ihr werdet gewaschen werden durch den Heiligen Geist. Das wird Jesus bewirken. Und Feuer ist ein Ausdruck für Gericht. Menschen, die Jesus nicht folgen, die Jesus ablehnen, sie werden ins Feuer kommen, sie werden gerichtet werden. Das ist das, was hier ausgedrückt werden soll. Ihr werdet den Heiligen Geist bekommen, ihr werdet gereinigt werden, ihr werdet gewaschen werden. Taufen ist im Griechischen das gleiche Wort wie waschen. Ihr werdet gereinigt werden. Und als Jesus dann selber seine Taufe an sich vollziehen lassen will, merkt Johannes der Täufer, wir haben vor 2 Wochen eine Predigt zu diesem Text gehört, dass das überhaupt nicht passt. Die Taufe, die Johannes durchgeführt hat, war eine Taufe, die zum Ausdruck brachte, dass Menschen vor Gott sich als Sünder bekennen und umkehren von ihrem falschen Weg. Und Johannes merkt plötzlich, Jesus, du warst doch nie auf dem falschen Weg, du musst doch gar nicht umkehren. Ich bin derjenige, den du taufen müsstest, weil ich bin ein Sünder. Ich bin ein Mensch, der nicht gerecht ist vor Gott. Aber Jesus sagt, lass es für diesmal geschehen, es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Gottes Gerechtigkeit fordert Umkehr. Und hier, bevor Jesus überhaupt öffentlich auftritt, wird deutlich, dass Jesus stellvertretend für alle Menschen, die schuldig geworden sind, diese Taufe an sich vollziehen lässt und damit einen Weg einschreitet, der das stellvertretende Leiden und Sterben einleitet für dich und für mich. Jesus erfüllt, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Er erfüllt das Gesetz, er erfüllt das Alte Testament für dich und für mich. Ich fasse zusammen. Jesus erfüllt das Alte Testament. Das Alte Testament, durch Jesus erklärt, bleibt weiter gültig. Und nur wer absolut gerecht ist, kommt ins Himmelreich. Wir sind eingestiegen mit diesen zwei Seiten, auf denen man vom Pferd fallen kann, von diesem Mittelpunkt des Lebens, wie man den verlieren kann. Die eine Seite, dass ich mir ständig die Frage stelle, ist das, was ich tue, gut genug für Gott? Reicht es? Und wenn du dir diese Frage stellst, dann lass dir gesagt sein, es reicht nicht. Wenn deine Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann wirst du nicht in Gottes Reich kommen. Die gute Nachricht ist, Jesus hat diese Gerechtigkeit für dich erwirkt. Er hat stellvertretend für dich die Strafe für Sünde, für Schuld auf sich genommen am Kreuz. Er ist für dich und für mich gestorben und er hat alles getan, damit wir bettelarm wie kleine Kinder vor Gott treten können und sagen, ich habe nichts vorzuweisen. Ich lebe allein von deiner Gerechtigkeit. Du allein machst mich absolut gerecht. Und jeder Zweifel daran ist ein Zweifel daran, ob das, was Jesus getan hat, reicht. Und dieser Zweifel ist nicht gerechtfertigt. Was Jesus getan hat, reicht absolut. Deswegen hat Jesus am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Es ist zu Ende. Es ist fertig. Die andere Seite macht Jesus in der Bergpredigt aber auch deutlich. Wenn du meinst, du könntest Christ sein, ohne Werke zu tun, die Gottes Willen entsprechen, dann sitzt du auch auf der Seite vom Pferd, dann bist du auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Gottes Wille ist weiterhin gültig und Jesus entfaltet das im weiteren Verlauf der Bergpredigt. Wenn du meinst, Christ sein ohne Werke wäre möglich, dann ist das eine gefährliche Einstellung. Und Jesus warnt uns davor, so zu denken, sondern er macht deutlich, Gottes Wille ist gut und heilig und vollkommen. Paulus drückt es einmal so aus im Römerbrief Kapitel 7. Gottes Wille ist weiterhin gültig und er möchte, Jesus nennt uns nicht diese ganzen Dinge, damit wir sie zur Kenntnis nehmen und dann sagen, okay, Jesus, gut, dass du alles für mich getan hast, sondern er möchte, dass wir uns danach richten. Deswegen sagt Jesus am Ende der Bergpredigt, wer diese meine Worte hört und tut, den werde ich einem Mann vergleichen, der ein Haus auf Fels baute. Es geht Jesus darum, dass wir Gottes Willen tun. Der Heilige Geist lebt in uns, der uns befähigt, so zu leben, wie Gott es will. Wir werden immer wieder Fehler machen und wir leben davon, dass Gott durch Jesus Christus uns als gerecht ansieht, nicht durch unser eigenes Wirken. In beiden Fällen, ob wir auf dieser Leistungsschiene vom Pferd fallen oder auf dieser Gnadenschiene, dieser billigen Gnadenschiene vom Pferd fallen, ist es angesagt, dass wir uns Jesus ganz neu hingeben, dass wir unser Leben ihm ausbreiten, dass wir umkehren von unserem falschen Denken, von unserem falschen Handeln und ihm zum Ausdruck bringen, Jesus, nimm du mich ganz hin.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.